SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Professor Hanno Steckel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster. Vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart.
Sehr gerne. Wie sind Sie denn hergekommen bei dem Sturm? Wie war's?
In einem wackeligen Flieger, aber er ist immerhin geflogen. Ich hoffe, der Rückflug klappt auch.
Wir drücken die Daumen. Jetzt wollen wir erstmal uns 2 Stunden unterhalten und über das wichtige Thema Hüfte. 2 Stunden im Sitzen ist wahrscheinlich schon mal schlecht für die Hüfte, oder können wir uns was Gutes tun?
Wir können zwischendurch mal aufstehen. Am besten ist Wechselposition, mal sitzen, mal stehen. Das ist am besten. Mal gehen zwischendurch.
Also, wir werden dann, wenn die Musik läuft, bewegen wir uns. Und Kurt schickt uns gerade schon zum Thema Skelett nur so viel. Tanzkurse und eine Ballsaison sollten verpflichtend sein. Das hilft nicht nur körperlich, auch geistig. Let's rock. Was sagen Sie dazu?
Ja, hat er völlig recht. Ist in der Pandemie ein bisschen kurz gekommen.
Das stimmt natürlich. Jetzt will ich Sie erstmal ordentlich vorstellen. Sie sind Orthopäde und Unfallchirurg und Sie wollen aufzeigen, welche Alternativen es zu Operationen an Hüften und an Knien gibt. Denn die Hüftprothese ist zwar eine der häufigsten Operationen in Deutschland, aber es gibt nicht immer, aber es gibt doch ganz häufig Alternativen. Sie sind in der Praxis. Sind vielleicht auch die Patienten zu schnell bei einer Operation? Wie stellen Sie das fest?
Genau, also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass immer zu viel operiert wird, aber es wird zu früh operiert. Patienten haben zum Teil nicht die Geduld und die Muße, wirklich eine richtig konservative Therapie zu machen. Zum Teil ist das auch schwierig, die zu bekommen. Also in Berlin ist es im Moment so, wenn sie da Physiotherapie-Rezept haben, da haben sie ganz schlechten Zugang. Da dauert es manchmal 2-3 Monate, bis sie den ersten Termin haben. Das heißt, der Zugang ist auch nicht so einfach. Also da gibt es schon mal den ersten Engpass in der Physiotherapie. Und das andere gilt auch für die Risikofaktoren. Übergewicht ist ein ganz großes Thema. Die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig. 1/4 ist sogar fettleibig. Das heißt, das ist ein Thema, was nicht so einfach ist anzusprechen in der Praxis, weil das will natürlich keiner gerne hören. Das weiß ich noch von meinen alten Chefs, die haben gesagt, wenn sie 20 Kilo abgenommen haben, dann kommen sie nochmal wieder und dann war das Gesetz. Das geht heutzutage nicht mehr, da hat man gleich eine schlechte Internetbewertung und Patienten sind erbost. Und insofern ist das schwierig.
Ja, wie machen Sie es?
Ich sage es auch nicht immer, ich sage es relativ häufig, manchmal auch nicht beim ersten Besuch, sondern beim zweiten, dass man schon mal so eine gewisse Beziehungsebene aufgebaut hat. Aber bei Gelenk, bei Arthrose, gilt ja nicht nur für Hüfte, gilt auch für Knie, ist halt das eine, man muss erstmal die Stadien durchlaufen haben der konservativen Therapie. Und wenn man die durchlaufen hat und das eben nicht erfolgreich ist, dann macht eine Operation irgendwann Sinn und dann ist der Patient meistens zufriedener, weil er weiß, okay, das hat nicht gefruchtet. Und als Beispiel, eine vernünftige Physiotherapie hilft ja auch bei einer späteren Operation. Die Amerikaner nennen das Prehabilitation, better in, better out. Muskeltraining, Gewichtsabnahme, bessere Beweglichkeit ist auch alles, was dann irgendwann mal bei einer Operation zugute kommt.
Klar, hängt alles miteinander zusammen. Jetzt fand ich es ganz spannend, in Ihrem neuen Buch zu lesen, Die schmerzfreie Hüfte, dass es einen Zusammenhang gibt darüber, wie die Dichte an Orthopäden ist und wie sich das dann mit OPs verteilt. Nämlich?
Also es ist ganz klar, man weiß, Deutschland hat von den OECD-Ländern die 2 höchsten Hüftoperationszahlen pro 100.000 Einwohner, wird nur von der Schweiz überboten. Dann gibt es die ganze Statistik nochmal altersbereinigt. Deutschland hat in diesem OECD-Ländervergleich die 2älteste Bevölkerung nach Japan. Wenn man das also alterskorrigiert, sind wir an Platz 5 nach Schweiz, Österreich, Luxemburg und solchen Ländern. Und vor Ländern, die vergleichbar von der sozioökonomischen Struktur sind wie Großbritannien, Australien, aber da ist der Zugang zum Gesundheitssystem nicht so gut. Also Leute, die das NHS in Großbritannien wissen, es ist sehr schwer, da einen Zugang zu kriegen. Und das hat natürlich was mit dem Angebot zu tun. Wenn viel Angebot da ist, dann wird das auch eher stattfinden.
Sie haben eine schöne Forderung. Sie fordern nämlich einen TÜV für unser Skelett. Wie soll denn dieser TÜV aussehen?
Ja, ist immer interessant. Jeder bringt sein Auto alle 2 Jahre zum TÜV, man pflegt seine Espressomaschine, aber für den Körper, für den eigenen Körper sind die meisten sehr nachlässig. Und da sehe ich viele Patienten ab Mitte 50, 60, die waren seit Jahren nicht beim Arzt. Die haben ein bisschen Blutzucker, die haben erhöhten Blutdruck, die haben ein Thema mit den Herz-Kranz-Gefäßen. die haben Übergewicht und die haben eben viele orthopädische Themen. Die drei großen orthopädischen Themen sind Osteoporose, das haben 7 Millionen Leute in Deutschland. Das ist Arthrose, das ist der chronische Rückenschmerz. Und da kann man natürlich ganz viel tun, wenn man rechtzeitig dabei ist und nicht erst kommt, wenn alles zu spät ist. Und wir sind ja mit den, jeder, der Kinder hat, kennt das, die U-Untersuchung, da ist man bis 18 ja gut abgedeckt und dann gibt's auf einmal gar nichts mehr. Und da wäre sicherlich gut, wenn auch von den Krankenkassen was implementiert wird, dass man eine regelmäßige Kontrolle, Check-up hat. Das gibt es ja für manche Sachen wie Prostata, Brustkrebsvorsorge. Für spezielle Sachen gibt es das ja, aber im Grunde bräuchte man es genereller Art, weil das auch für die Krankenkassen sicherlich eher sinnvoll ist, weil wenn man Erkrankungen früher kennt, sind sie auch kostengünstiger zu therapieren, als wenn man sozusagen behandelt. Man muss eine Prävention machen, dann muss man die Krankheit später nicht behandeln.
Ja, wie geht der alte Spruch? Vorbeugung ist die beste Therapie. Genau. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben ja einen Job, ich nehme an, wenn Sie operieren, im Stehen, ansonsten auch viel Schreibtischarbeit. Denn wer sich so viel damit befasst, der möchte ja selbst nicht unterm Messer landen.
Also mein Job ist extrem vielseitig, das ist gut. Im Operationen stehe ich tatsächlich, wobei es auch viele Operateure gibt, die sitzen dabei. Und in einer Sprechstunde habe ich mehrere Zimmer, das heißt, da laufe ich hin und her, da so untersuche ich Patienten, dann schreibe ich wieder was am Computer, dann habe ich meine Bürozeiten. Insofern ist das sehr, sehr wechselhaft. Das ist sicherlich was anderes als jemand, der jetzt 8 Stunden stramm im Büro sitzt und sich da wirklich zwingen muss, dass er zwischendurch mal aufsteht. Da empfehle ich immer sowas wie einen Stehpult zwischendurch oder so einen Ball oder mal beim Telefongespräch ein bisschen im Zimmer hin und her zu laufen. Also man kann es sich ja selber ein bisschen gestalten, aber das Schlechteste für den Bewegungsapparat ist immer eine monotone, einseitige Haltung über Stunden.
Jetzt sagt sich das alles so leicht, man muss es natürlich auch umsetzen. Wir haben eben schon gehört, die Zahl der Operationen, die steigt. Und das Erschreckende, mit der steigenden Zahl an OPs nimmt auch die Zahl der Komplikationen zu. Woran liegt das?
Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite haben wir viele ältere Patienten, die natürlich mehr Erkrankungen mitbringen. Wir operieren Patienten, die sind weit über 80 inzwischen. Das wäre vor 20 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen, dass wir dieses Patienten gut behandeln und operieren. Aber die sind eben auch so fit, dass sie das können. Aber die sind natürlich nicht mehr so gesund wie ein 70-Jähriger. Das heißt, die haben mehr Nebenerkrankungen, die haben auch Blutzucker, die haben Rhythmusstörungen, Gefäßverkalkungen. Und insofern ist es immer zwei Sachen. Eine Komplikation hat meistens auch was mit dem Patienten zu tun. Der bringt Risikofaktoren mit. Wenn viele Risikofaktoren da sind, Übergewicht ist zum Beispiel eines der Hauptthemen. Wir wissen, wenn jemand einen Body-Mass-Index von über 35 oder über 40 hat, ist statistisch ganz klar mehr Wundinfektionen, mehr tiefe Infektionen. Rauchen gehört auch noch dazu mit in diese Liga. Also wir haben mehr Risikofaktoren und das führt zu mehr Infektionen, mehr Komplikationen. Und was wir anfangs schon hatten, häufig sind die Patienten noch nicht wirklich gut austherapiert im Konservativen. Abbau von Risikofaktoren, Optimierung von Beweglichkeit und Kraft.
Tja, also da kommt vieles zusammen. Und was noch dazu kommt, Hüfte und Knie sind die am meisten beanspruchten Gelenke unseres Körpers. Habe ich das richtig im Kopf bei Ihnen gelesen zu haben? Im Laufe unseres Lebens gehen wir 50 Millionen Schritte?
Genau, es entspricht ungefähr eine Wanderung um den Erdball.
Wahnsinn.
Und wir sind ja irgendwann mal vor 6 Millionen Jahren aufgestanden und haben die Zweibeinigkeit erreicht. Damit haben wir eine ganz andere Belastung, auch speziell für den unteren Rücken, für die Hüfte, für die Knie. Und deshalb haben wir diese Folgeprobleme. Die Hüfte ist ja ursprünglich nicht dafür konzipiert gewesen.
Jetzt wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, wie steht's um die eigene Hüfte? Und Sie haben da einen guten Schnelltest für die Hüfte. Wie können wir den anwenden?
Den erkläre ich immer, wenn ich Vorlesungen in Göttingen in der Uni habe. Und zwar kann man das ganz schnell am besten mit einem Partner machen. Man legt sich auf den Rücken und winkelt die Hüfte und das Knie 90 Grad ab. Das sieht dann so aus, als ob man auf dem Stuhl säße. Und dann hat man praktisch den Oberschenkel, der zur Decke zeigt. Und dann muss jemand den Unterschenkel nehmen und den Fuß nach außen drehen. Dann hat man eine Rotation in der Hüfte. Und die Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, die ja häufig auch ein Thema hat, und das geht ja darum, das zu differenzieren, ist es eher der Rücken oder ist es eher die Hüfte, die ist damit ruhig gestellt. Und wenn ich Schmerzen bei dieser Rotationsbewegung habe, liegend 90 Grad Hüfte, 90 Grad Knie, Fuß nach außen, dann kann ich das noch gut mit der Gegenseite vergleichen. Und das ist schmerzhaft, dann hat man ziemlich sicher ein Thema mit dem Hüftgelenk und dann sollte man das mal professionell abklären lassen.
Ja, aber so ein bisschen zieht's und zuckt's doch immer überall mal, oder?
Also bisschen ziehen, zuppen ist nicht so schlimm, aber wie gesagt, der Seitenvergleich ist spannend. Man hat ja das selten auf beiden Seiten gleich. Das heißt, wenn die eine Seite gut beweglich ist, gar nicht wehtut und die andere tut bei dieser Bewegung eben stark weh, dann wird da was an der Hüfte nicht in Ordnung sein und dann sollte man schon mal ärztliche Hilfe aufsuchen, richtige Untersuchung, Ultraschall, Röntgen, um das abzuklären.
Häufigste Ursache ist dann Arthrose oder?
Arthrose. Also 3/4 der Krankheitsbilder, die zu einem künstlichen Hüftgelenk führen, sind Arthrose. 1/4 sind Schenkelhalsbrüche, also Stürze im höheren Lebensalter, häufig begleitet von Osteoporose. Und 3/4 Arthrose. Und Arthrose kommt häufig eben auch nicht schicksalshaft. Da sind wir wieder beim Check-up und beim Ortho-TÜV. Die nicht ausgeheilte Sportverletzung, die Gelenklippenverletzung, der schlecht ausgeheilte Bruch und das Übergewicht, die nicht erkannte Hüftdysplasie im Kindesalter. Wir haben ja in der dritten bis in der U3-Untersuchung, 4., 5. Lebenswoche, eine Untersuchung nur fürs Hüftgelenk beim Baby. Keinem Gelenk wird so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und wenn das Baby dann eine Hüftdysplasie hat, bekommt es eine Spreizhose. Damit kann man das gut ausheilen lassen. Also das ist schon ganz wichtig. Und deswegen ist es auch in der U-Untersuchung verankert.
Wenn Arthrose so häufig ist, was genau kann man denn gegen die Arthrose machen? Was genau macht Arthrose überhaupt in unserem Körper? Definieren Sie es mal.
Also Arthrose ist zum einen eine Abnutzung, ist eine Knorpelabnutzung, wie beim Autoreifen. Insofern haben wir einmal den mechanischen Aspekt. Aber der zweite Aspekt, der häufig vergessen wird, ist Entzündung. Die reine Arthrose tut häufig gar nicht weh, aber die Entzündung, die dazu kommt, die Flüssigkeit, die geschwollene Gelenkschleimhaut im Gelenk, die führt halt zu Schmerz. Und wenn ich eben eine Entzündung im Gelenk habe, habe ich einen sauren pH-Wert, der Knorpel geht noch weiter unter. Das heißt, diesen Teufelskreis muss ich unterbrechen und man muss deswegen entzündungshemmend arbeiten, aber eben auch mechanisch entlastend. Das sind die beiden Komponenten. Also es ist nicht nur Autoreifen, sondern es ist eben auch Entzündung. Und dazu kommt Knochenumbau, Schmerz, Funktionseinschränkung. Das sind eigentlich die 5 Punkte.
Und das Dumme, den Knorpel haben Sie jetzt mehrfach angesprochen. Das Dumme ist, der Knorpel wächst leider nicht nach, der so wichtig wäre, ne?
Genau, der Knorpel wird auch das Gold der Gelenke genannt. Entgegen mancher plakativer Darstellung wächst er nicht nach. Wir können eine Arthrose sehr gut behandeln, aber wir können sie nicht heilen. Und letztendlich hat natürlich Arthrose was mit Alterungsprozessen im Körper zu tun. Wir bekommen graue Haare, jeder braucht irgendwann eine Brille. Und so ähnlich ist das mit den Gelenken auch. Also das wird man nicht ganz stoppen können, wenn wir weniger Risiko haben. Ich sag mal, beim Knie, wenn ich ein starkes O-Bein habe, kann man über eine Achsbegradigung nachdenken, damit ich nicht so schnell in eine Arthrose da komme. Oder das leidige Thema, was wir schon hatten, Übergewicht, aber grundsätzlich lässt sich eine Arthrose nicht aufhalten.
Sie beantworten auch die Fragen, die beim Arzt sonst nicht gestellt werden. Wir sprechen ja über die Hüfte und da stellen sich viele die Frage, geht denn Sex noch mit künstlichem Hüftgelenk?
Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil, über den häufig nicht gesprochen wird. Also gibt es Studien drüber, man wundert sich, aber auch wird alles beforscht. Die sexuelle Aktivität und Frequenz und Zufriedenheit steigt mit einem künstlichen Hüftgelenk. Also weil natürlich die Bewegungsfreiheit besser da ist, die körperliche Aktivität. Und das ist ebenso wie beim Kniegelenk ein verkannter Faktor.
Ja, aber sicher nicht nach der ersten Woche nach der OP.
Man sagt immer, 12 Wochen braucht die Kapsel, um wieder fest zu werden, um einen starken Mantel zu bilden, damit das Hüftgelenk nicht rausspringen kann. Aber dann ist natürlich ein Gelenk da, was im optimalen Fall schmerzfrei und frei beweglich ist, was vorher eben kaum abspreizbar war. Menschen oder Patienten kommen ja zum Teil aufs Fahrrad nicht auf, weil sie das Bein nicht mehr abspreizen können. Und insofern, das ist ein Plus, muss man ganz klar sagen.
Sie können auch beantworten, ob der Mann Testosteron braucht, weil er auch die Wechseljahre hat.
Ist auf jeden Fall ein Thema, genauso wie bei den Frauen, bei den Männern ein bisschen später, bei den Frauen so ab 50, 55, beim Mann ab 55, 60. Das ist erstmal kurzfristig ein Plus. Langfristig ist das umstritten. Gibt es natürlich Nebenschauplätze wie Prostatakarzinom, so ähnlich wie bei den Frauen mit Brustkrebs. Das kann man so pauschal nicht sagen. Im Moment wird das generell nicht empfohlen, aber kurzfristig hilft es zumindest.
Wie ist denn da die Studienlage? Das heißt, es müsste ja bald mehr geben.
Also wir hatten letztens sogar einen Kongress, da war ein Urologe, der hat und Endokrinologe, die haben genau zu diesem Thema. Also im Moment wird das nicht empfohlen, generell nicht empfohlen. Aber die Studien laufen alle und man muss mal gucken, ob es da auch noch bessere Substanzen gibt und Zusammensetzungen, dass das später empfohlen wird.
Heike aus Winnenden hat geschrieben und sie hat sich für ein Amis-Hüftgelenk entschieden. Und sie fragt sich, warum dieses Verfahren nicht häufiger verschrieben und benutzt wird. Was ist das denn überhaupt für ein Verfahren?
Das ist ein bekanntes Verfahren, das ist eine minimalinvasive Hüftoperation, wo das Hüftgelenk über einen Schnitt von vorne eingebracht wird. Und Amis ist ein zertifiziertes Marketing-Begriff dafür. Aber das wird flächendeckend von ganz vielen Kliniken gemacht, die minimalinvasiv von der Seite, von vorne, von hinten auch. Also das gibt verschiedene Zugänge. Heutzutage ist das Ziel, dass man eine Hüfte einbringt über einen kleineren Zugang. Und da ist aber gar nicht der Hautschnitt nur entscheidend. Das Entscheidende ist, dass man eben auf dem Weg zum Knochen wenig Muskulatur verletzt und dass man durch die Muskellücken geht, sodass man nach der Operation schnell auf den Beinen ist, kaum oder wenig Gehstützen braucht und sozusagen ein ganz geringes Weichteiltrauma hat. Das ist eigentlich das Ziel.
Machen Sie das minimalinvasiv? Offensichtlich nicht.
Doch, wir machen das auch.
Ah, okay. Gut, dann habe ich das falsch interpretiert. Markus aus Unbekannt schreibt, ich habe die Angewohnheit beim Arbeiten am Schreibtisch immer ein Bein übers Knie zu legen, abwechselnd rechts und links und sitze so manchmal längere Zeit. Ist das für die Hüfte gut aufgrund der Dehnung oder eher kontraproduktiv?
Also davon wird die Hüfte jetzt nicht schlecht oder wird davon nicht kaputt gehen. Grundsätzlich ist das sicherlich nicht gut, über so eine lange Zeit so eine monotone Sitzhaltung zu haben. Aber das ist immer so ein bisschen am Märchen, dass übereinandergeschlagene Beine die Gelenke kaputt machen. Ich würde sogar fast sagen, das ist eher ein Gefäßthema, wenn man lange im Flugzeug sitzt und da die Beine übereinander geschlagen hat, dass man da keine Thrombose kriegt. Aber dafür wäre eben gut, mal zwischendurch aufstehen, mal so ein Gespräch beim Telefonieren im Stehen zu machen. Stehpult, was wir vorhin schon hatten, aber das Gelenk geht davon nicht kaputt.
Okay, wir werden gerade überschüttet von den SWR1-Hörerinnen und Hörern mit Fragen an unseren Studiogast, Professor Hanno Steckel. Wir arbeiten uns mal langsam vor, können aber leider nicht alles beantworten. Aber aus Schweigheim hat uns Thomas Krauter geschrieben und fragt, was würde Dr. Steckel in meinem Fall empfehlen? Demnächst 70, schlank, einigermaßen fit, vorletztes Jahr noch einen Halbmarathon gelaufen, aber seit etwa einem Jahr massive Probleme, in den Fahrradsattel zu kommen. In der linken Hüfte wurde eine Geröllstruktur diagnostiziert. Beim Joggen tut es seltsamerweise kaum weh. Soll ich bald operieren lassen oder gibt es erfolgsversprechende alternative Therapien?
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ohne die Röntgenbilder und den Patienten zu sehen. Also generell spricht Geröllzysten schon für einen größeren Schädigungsgrad des Gelenkes, also für einen schon deutlichen Arthrosegrad. Da würde man jetzt als Orthopäde erstmal sagen, Joggen aufhören. Das mögen Patienten nicht so gerne hören, aber Joggen, da hat man das sechs bis siebenfache vom Körpergewicht auf den Hüftgelenken. Das heißt also, selbst bei 70 Kilo ist das schon sehr, sehr viel. Das heißt, man läuft der Arthrose mit Joggen buchstäblich entgegen. Fahrradfahren ist natürlich besser. Da hat man eine zyklische Belastung. Es ist nicht stauchend. Also, das nennen wir Low-Impact-Sportart. Das ist sicherlich gut. Und wenn das Bein nicht mehr abgespreizt werden kann, spricht das auch schon für einen höheren Schädigungsgrad. Und dann sind wir bei dieser grundsätzlichen Frage, OP, ja, nein. Da ist ja so ein bisschen die Wasserscheide 60, am besten 65. Das heißt, der Patient, der fragt, ist 70. Das heißt, er ist sicherlich nicht zu jung für ein neues Hüftgelenk. Wenn er sehr sportlich aktiv ist, wird ihm Physiotherapie nicht mehr so ganz viel bringen, weil er macht ja schon viel. Also er wird gute Kraft haben. Man kann sicherlich an der Mobilität, an der Beweglichkeit noch mal was tun. Aber jetzt mal ohne das Röntgenbild gesehen zu haben, wird das Hüftgelenk auf ihm zukommen. Und wenn das gut klappt, wird er damit glücklicher sein und wieder beweglicher seinen Sport machen können. Bei all der Kritik und Vorsicht ist es so, die Hüfte ist das erfolgreichste Gelenk. Es gibt einen Artikel von Professor Learman 2007 im Lancet, die Operation des Jahrhunderts. Ich glaube, es gibt nur noch die Star-Operation im Augenbereich, die so erfolgreich ist. Menschen haben eine gute Beweglichkeit, Mobilität.
Trotzdem sollte es ja das allerletzte Mittel sein. Also die alternativen Therapien oder andere Sportarten. Sie haben jetzt Fahrradfahren empfohlen. Was wäre noch gut für ihn? Schwimmen, sagt man immer, ist das Beste für den Körper.
Schwimmen ist gut, Rudern ist auch gut. Alles, was zyklisch ist, was das Gelenk nicht staucht, aber beweglich macht. Und Faszientraining, manuelle Therapie, um hier Verkürzung, Verklebung zu beseitigen, ist auch gut. Und nur, ich kenne das bei den Sportlern, die sind meistens schon gut. Also jemand, der Marathon oder Halbmarathon läuft und schon ein bisschen ambitionierter Fahrrad fährt, der ist muskulär gut, der wird eher ein bisschen ein Beweglichkeitsthema haben. Die könnte man in der Beweglichkeit verbessern.
Da lässt sich ansonsten wenig mehr rausholen.
Richtig.
Dann hat aus Dettingen Ricarda Schmid geschrieben. Wir haben ja eben über den Knorpel gesprochen, der so wichtig ist, der aber leider nicht nachwächst. Und sie schreibt, seit 12 Jahren arbeite ich in einer Firma, die autologe Knorpeltransplantationen macht. Eine gute Alternative für künstliche Kniegelenke. Was halten Sie, Professor Steckel, von dieser Technik?
Das ist eine bekannte Technik. Man nimmt bei einer ersten Operation Knorpelzellen aus dem Gelenk. Die werden ungefähr 6 Wochen gezüchtet und in einem zweiten Eingriff wieder eingebracht. Das ist tatsächlich am Kniegelenk etablierter und häufiger. Das funktioniert aber nur bei lokalisierten Knorpelschäden. Ich erkläre das in der Praxis immer mit dem Parkettboden. Wenn ein Stäbchen fehlt, dann können Sie das gut mit so einer Knorpelzelltransplantation ersetzen. Aber wenn das eben großflächig abgelaufen ist, wie bei so einer Treppenstufe, dann haben Sie keinen Rand, der diese neuen Knorpelzellen trägt. Das heißt, das geht nur bei lokalisierten Knorpelschäden und im Grunde nicht bei einer richtigen Arthrose.
Es gibt 4 Säulen fürs Übungsprogramm. Mobilität, Kraft, Ausdauer und Koordination. All das ist ganz wichtig für die schmerzfreie Hüfte, Professor Hanno Steckel. Denn genau in dieser Reihenfolge?
Genau, also ich nenne das das 4-Komponenten-Training. Und bei einem geschädigten Gelenk macht es erstmal Sinn, die Beweglichkeit wiederherzustellen. Also es wäre falsch, gleich mit Krafttraining einzufangen, weil die meisten Arthrosegelenke, das gilt auch fürs Knie, haben ihre Beweglichkeit, ihre Mobilität verloren und die muss man erstmal herstellen. Krafttraining verkürzt ja eher die Muskel und Sehnen und mindert die Bewegungsamplitude. Deswegen als erstes steht die Mobilität, da gehört heutzutage Faszientraining dazu, das Bindegewebe lockern, Verklebung lösen. Und wenn die Beweglichkeit besser wird, dann kann man begleitend oder versetzt anfangen, auch Kraft. Da wollen wir eine gute Kraftausdauer. Wir wollen nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger und unter Muskelberge. Wir wollen eine gute, funktionelle, ausdauernde Muskulatur.
Womit steige ich denn da ein? Sie haben im Buch gleich ein Bild abgebildet, wo jemand so einen schweren Medizinball in die Luft hält. Also damit könnten wir wahrscheinlich als Einsteigerübung nicht kommen.
Nein, also da fängt man, da gibt es für jedes Lebensalter und für jeden Level, bei dem man einsteigt, verschiedene Übungen. Ob man dabei auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Boden mit einer Yogamatte. Also es geht bei der Beweglichkeit, beim Hüftgelenk ist die Rotation häufig eingeschränkt und die Beugefähigkeit, damit fangen wir an. Da kann man zum Teil selber was machen, zum Teil braucht man Hilfe, also einen Therapeutin, Therapeuten dafür. Und bei der Kraft, um jetzt beim Hüftgelenk zu bleiben, ist es häufig die Abspreizer, die geschwächt sind, also die dafür sorgen, dass wir auf einem Bein stehen können und das muskulär stabilisieren, die sind häufig geschwächt und die Strecker. Also das sind die beiden Muskelgruppen, die man da primär anspricht und ganz einfache Übungen für die Abspreizer ist, dass ich mich auf die Seite lege und das Bein abspreize und das kann man erstmal so machen, das kann man auch mit so Bändern machen, da hat man so ein bisschen Widerstand, also das kann man stufenlos steigern und für das andere ist ja die Gesäßmuskulatur, da gibt es ganz klassisch die Kniebeuge, die können aber auch viele nicht, das heißt, da kann man sich zum Beispiel auch auf den Bauch legen, das Bein nach oben strecken, also da gibt es eine Vielzahl von Übungen.
Was ich ganz motivierend fand zu lesen, dass sich die Muskulatur angeblich am einfachsten trainieren lässt. Besser als Mobilität, Ausdauer und Koordination. Warum ist das denn so?
Die Muskulatur ist ja ein lebendes Gewebe, was schnell anspricht. Und gerade wenn ich lange nichts gemacht habe, dann reagiert die Muskulatur auf Reize. Ich muss Reize setzen und wenn ich überschwellige Reize setze, dann reagiert die mit einer Größenzunahme. Und den Effekt habe ich natürlich bei anderen Sachen nicht so schnell. Also der Knochen lebt auch. Also Krafttraining ist auch ein guter Osteoporose-Schutz. Wenn ich Krafttraining mache, verfestigt das auch langfristig in den Knochen. Aber bis ich da einen Effekt sehe, vergeht viel Zeit. Deswegen bin ich natürlich da bei der Muskulatur viel schneller.
Und Ausdauer ist wahrscheinlich dann eine Frage der Disziplin, oder?
Ausdauer ist Disziplin, aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die auch Spaß machen. Also ich halte nichts davon, Patienten Sachen zu empfehlen, die sie nicht machen wollen. Also da gibt es ja einen ganzen Strauß von Fahrradfahren, Rudern, Stand-Up-Paddling, Skilanglauf, SUP im Sommer. Also da gibt es große Bandbreite. Nordic Walking ist auch gut, was für jeden Leistungsbereich und Altersklasse zutrifft.
Sie haben ja die Patientinnen und Patienten vor sich. Wenn Sie dann mit all diesen Sportarten kommen, wie ist denn dann die Quote? Was setzen Sie denn wirklich um?
Also da sind die meisten ja auch nicht ganz ehrlich mit mir. Das kann ich gar nicht so richtig abschätzen. Also vielleicht deutlich unter 50%, vielleicht so ein Drittel würde ich befürchten. Also das nennen wir ja Compliance. Bei den Medikamenten ist es ähnlich. Da gibt es Studien, dass nur 20% der verordneten Medikamente genommen werden. Und ich glaube, das sieht mit anderen Sachen nicht ganz anders aus. Aber letztendlich sieht man ja am Erfolg, ist jemand therapietreu, ist er das nicht? Und das ist der Gradmesser.
Sie sagen dann auch, ja, ich habe Ihnen doch was erklärt. Und wenn ich jetzt hier schaue, wie setzen Sie es um? Wie gehen Sie vor?
Also ich bin ja nicht der Physiotherapeut. Insofern, ich gebe Anregungen und Tipps. Und dann arbeiten wir natürlich mit Physiotherapeuten zusammen, die das im Detail dann erklären und zeigen und auch Trainingspläne machen. Und dann gibt es eben Bücher dazu, wie meins. Gibt es auch YouTube, gibt es ja von verschiedenen Anbietern Sachen, wie man sich da in Aktion setzen kann. Aber den Erfolg spürt der Patient selbst oder spürt ihn nicht, wenn er es nicht macht.
So viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Hanno Steckel ist zu Gast in SWR1-Leute zum Thema Hüfte. Wir wollen noch einiges versuchen zu beantworten. Aus Stuttgart von Peter Engelfried. Nach jahrelanger Beeinträchtigung der Beweglichkeit am rechten Hüftgelenk mit niedrigem Schmerzniveau wurde durch Röntgenaufnahme ein, da müssen Sie mir helfen, wie spricht man es aus, Impingement-Syndrom festgestellt. Durch ausreichende Bewegung ist der Schmerz beherrschbar. Gibt es hier eine Alternative zum Gelenkersatz?
Also beim Impingement, das heißt, das Gelenk schlägt an. Also man ist, nennt man auch Einklemmungs- oder Anschlagsphänomen. Das heißt, wenn ich die Hüfte beuge oder abspreize, schlägt der Schenkelhals an die Gelenkpfanne an. Und jetzt kommt es ein bisschen aufs Lebensalter an und auf den Schädigungsgrad. In einem jüngeren Lebensalter kann man das durch eine gelenkerhaltende Operation, das ist bisher noch ein bisschen kurz gekommen, es gibt ja nicht nur den Gelenkersatz, sondern gerade auch viele gelenkerhaltende Operationen, die einen späteren Gelenkersatz verzögern können. Also hier kann man zum Beispiel den Schenkelhals ausmulden, ausfräsen und da sind die Studiendaten ganz klar. Wenn man das im jüngeren Lebensalter macht, kann man Gelenkersatz hinauszögern, ist manchmal auch gar nicht notwendig. Also das ist eine Sache, die man gut behandeln kann. Wenn jemand jetzt über 70 ist, dann macht dieser Eingriff dann nicht mehr so viel Sinn, weil es zu spät ist, auch von der Schädigung. Aber zwischen 20 bis 35 ist das ein sinnvoller Eingriff.
Freddy Deiss schreibt, ich bin 51 aus Vaihingen-Enns, Hüftdysplasie-Patient mit 4 cm Längendifferenz. Ist ein Längenausgleich bei einer OP möglich?
Ein Längenausgleich ist möglich. 4 cm ist relativ viel. Man kann so 2,5, knapp 3 ausgleichen. Also da wird bei dem Patienten eine Differenz übrig bleiben, aber es wird deutlich besser sein als vor der Operation. Das Problem sind die Nerven. Man kann das nicht unendlich strecken, ohne dass der Nerv nicht irgendwann da einen Schaden nimmt. Und das liegt eben in dieser Region bei 2,5 plus minus Zentimetern.
Aber ein Ausgleich kann er auf jeden Fall herstellen. Aus Alfdorf schreibt Schwarz, mehr steht nicht dabei, habe seit 17 Jahren ein künstliches Hüftgelenk, bin jetzt 63. Beim Brustschwimmen, so der Rat von Orthopäden, sollte auf den Beinschlag verzichtet werden. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Das kommt auf die OP-Technik an. Es gibt verschiedene Zugänge, ob man von vorne, von der Seite oder von hinten das Hüftgelenk ersetzt. Normalerweise kann man eigentlich mit einem Hüftgelenk schon auch einen Brustschlag machen. Es gibt ja den Schwunggrätsche und die Stoßgrätsche. Wenn man das also ein bisschen weniger kraftvoll macht, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein.
Wobei ich bei Ihnen, glaube ich, gelesen habe, am besten ist das Kraulen. Und man sollte unbedingt eine Schwimmbrille tragen, dass man dann nicht hinten den Hals überstreckt.
Genau, Kraul ist der unproblematischste Beinschlag, das ist klar. Rücken und Brust, also Rückenschwimmen mit einem Kraulschlag oder eben ein klassisches Kraul. Und wenn man keine Brille auf hat, dann haben viele dann irgendwann Halswirbelsäulenproblem, weil man immer so in dieser Überstreckung ist.
Aus Heidelberg schreibt Svenja, haben Sie auch Tipps für Frauen in der Schwangerschaft, die mit dem Bewegungsapparat Hüfte Probleme haben?
in der Schwangerschaft lösen sich ja alle Bänder und es wird alles ein bisschen beweglicher, um den Geburtskanal vorzubereiten. Und das merken viele Frauen auch an der Lendenwirbelsäule, dass es da ein bisschen Instabilität geht. Da kann man im Grunde am besten eine Physiotherapie machen, ein bisschen die Muskeln kräftigen und dagegen arbeiten.
Aus Rohrbach möchte Michael Weber wissen, wer garantiert denn die Qualität des Hüftgelenks, welches eingesetzt wird? Man hört ja immer wieder von minderen Qualitäten bei Implantaten. Woher weiß ich, welches Produkt von welchem Mediziner favorisiert wird?
Das ist eine gute Frage. Also da macht es Sinn, in Deutschland zumindest in ein Endoprothetikzentrum zu gehen, in ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum, das ist heißt EndoZert, kann man auch im Internet finden. Da sind die Kliniken gelistet, die sich diesem Qualitätsmechanismus unterwerfen. Das hat dann regelmäßige Kontrollen, Audits und da werden auch Prothesen nachverfolgt. Und zum Beispiel, wenn eine Prothese auffällt, dass sie irgendwie Probleme macht, nicht gut hält, dann fällt das A früh auf, B können Patienten nachverfolgt werden. Und diese Endoprothetikzentren haben auch das Ziel, dass es nicht so viele Kliniken gibt, die geringe Fallzahlen machen, sondern dass es eben Zentren gibt, die eine höhere Volumen machen und damit eben Operateure haben, die mindestens 50 Prothesen und mehr machen, also die eine Routine haben, so wie immer im Leben. Das, was man häufig macht, macht man besser. Also ein Endoprothetikzentrum, was zertifiziert ist.
Das ist eine wichtige Anlaufstelle, denn die Zahlen sind ja auch erschreckend. Denn pro Jahr müssen mehrere 10.000 Kunstgelenke wieder ausgewechselt werden, weil sie nicht halten. Und die Zahl scheint da auch relativ steigend zu sein.
Das ist richtig, wobei das jetzt nicht unbedingt Fehler oder Komplikationen sind. Zum Teil ist es eben die Haltbarkeit der Gelenke. Wir haben nach 10 Jahren, wir Orthopäden nennen das die 10-Jahres-Überlebensrate, noch 98% der Prothesen funktionieren, sind im Körper. Das ist schon spektakulär gut, also gerade mal 2% Ausfall. Aber wenn wir in die 15-20-Jahres-Region gehen, dann haben wir natürlich schon viele, die lockern, die irgendwie mal gewechselt werden müssen. Und da kommt sozusagen die Welle aus den 90er Jahren jetzt auf uns zu und Anfang der 2000er. Das sind Prothesen, die ihre Standzeit überschritten haben. Und die Prothesen sind natürlich besser geworden in der Zeit, halten länger, aber das kommt.
Aber Ende der 2000er Jahre war es tatsächlich so, dass Behandelte an Hüfte oder Knie, die operiert wurden, Komplikationsraten von bis zu 50% hatten. Das ist ja wirklich erschreckend.
Die Zahlen kenne ich jetzt nicht.
Das sind von der KKH-Allianz. Die hatte Behandlungsdaten von mehr als 1000 deutschen Krankenhäusern untersucht.
Also kann ich jetzt zu der Studie, kenne ich nicht konkret was sagen. Also es ist auf jeden Fall auch in dieser Zeit ungefähr diese Endoprothetikzentren etabliert worden, um genau das zu dem zu begegnen, dass eben weniger Komplikation, mehr Expertise ist, im Grunde vergleichbar mit den Brustkrebszentren, wo man damals wollte, es sollen nur wirklich speziell ausgebildete Chirurgen, Chirurginnen und Zentren, die auch die Pathologie beurteilen können und die Bestrahlung. Und ähnlich ist es hier auch. Es geht um einen Qualitätszuwachs, der auch, glaube ich, da schon gut gegriffen hat.
Das ist also eine ganz wichtige Empfehlung. Über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, bei der Prävention. Ernährung ist ja auch ganz wichtig. Spannend fand ich bei Ihnen zu lesen, Fett ist gar nicht so schlecht, wie es immer behauptet wird.
Genau, Fett war ja früher auch, glaube ich, ein bisschen Lebensmittelindustrie getriggert, der große Feind. Und heutzutage ist es eher der Zucker. Wir wissen, Zucker ist viel schlechter, gerade der kurzkettige Kohlenhydrate, die schnell verstoffwechselt werden, also weiße Mehlprodukte. Fette, wenn sie gute Fette sind, sind eher positiv für den Körper, sollte man natürlich auch nicht übertreiben. Und insofern hat sich das ein bisschen gewandelt, dass eher die Zucker kritisch beobachtet werden. Und wir wissen, viele Fette sind lebenswichtig. Wir brauchen Omega-6-Fettsäuren. Einige können wir selber produzieren, einige müssen wir mit der Ernährung aufnehmen. Also bei Fett sollte man sicherlich nicht so kritisch sein. Kritisch sind halt Transfette, die in Pommes oder Frittiertem sind. Die sind natürlich nicht gut, aber Fett ist nicht generell schlecht.
Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio, Professor Hanno Steckel.
Vielen Dank, Frau Köster.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.